Zu Anfang kurz etwas zu dem Text, den ich gebrauche, zumindest wenn ich aus den neutestamentlichen Briefen lese, was ich immer wieder mache. Ich zitiere, wenn ich nicht revidiert habe, aus meiner Ausgabe der Briefe des Neuen Testamentes, eine Neufassung. Man fragt mich, warum eine neue Übersetzung? Nun ist es ganz einfach, weil wir eine bessere brauchen. Im deutschsprachigen Raum fehlt uns eine gute Übersetzung. Die Elberfelder Übersetzung war ein gutes Unterfangen, ein rühmlicher Versuch, aber war durchaus verbesserungsfähig. Auch die neue Revision ist verbesserungsfähig. Jede Übersetzung kann verbessert werden. Und deshalb müssen wir immer wieder neu daran arbeiten. Wir haben seit dem 19. Jahrhundert Probleme mit Bibelübersetzung. Das heißt, neue Probleme. Das Problem, das sich im 19. Jahrhundert zeigte, war das Problem des Manuskripts. Ich scheue mich nicht, dieses Thema anzusprechen, obwohl es für einige abgehakt ist. Ich befürchte, zu schnell, besonders in deutschsprachigen Kreisen. Wissenschaft wird viel zu selbstverständlich besprochen, trotz der Gründlichkeit der deutschen Rasse. An dieser Stelle könnte manch ein Spezialist noch einmal seinen Hausaufgaben nachgehen und sich fragen, ob er sie auch gemacht hat. Es wird viel zu schnell in theologischen wie auch in philologischen Kreisen vieles für selbstverständlich genommen. So schnell geht das nicht. Wir werden noch weiter daran zu arbeiten haben. Der Text der Reformationszeit, den kann man nicht so schnell hinter sich lassen. Aber das ist ein Thema, das ich jetzt nicht besprechen möchte, nur damit man mich versteht, warum ich aus diesem Text zitiere. Das ist das eine Problem. Dadurch, dass fast alle, ich weiß von keiner Übersetzung, außer meiner, die den Text der Reformation, den sogenannten Überlieferungstext, zugrunde liegen hat. Die Schlachterrevision war nicht eine Übersetzung, sondern eine Revision. Und die Revision von Luther 1912, an der ich auch mitarbeitete, war nicht eine Übersetzung, sondern eine Revision. Ich spreche jetzt von grundsätzlichen Neufassungen. Seit alter Zeit haben wir keine neue Übersetzung aus dem überlieferten Text. Und das trägt dazu bei, dass er uns verloren gehen will. Und mir wurde nahegelegt, beizutragen, ihn zu bewahren. Die Folge ist, dass man sich schwer tut, einen Kommentar zu finden, der die Probleme bespricht, die exegetischen Probleme des überlieferten Textes. Sie besprechen andere Probleme. Aber finden wir einmal einen Kommentar, der ausgerechnet diese exegetischen Probleme besprechen wird. Es ist schwer. Im 20. Jahrhundert taucht ein neues Problem im Bereich der Übersetzung auf. Nicht nur haben wir seit dem 19. einen anderen Text, der übersetzt wird, sondern wir haben eine neue Übersetzungsweise, nicht mehr die alte, die sich daran hielt, dass wir Dokumente übersetzen, nicht Romane. Heute übersetzt man so, wie man Romane übersetzt. Satzweise, sogar absatzweise. Das ist das was das Neueste. Man fasst einen ganzen Abschnitt zusammen und gibt diesen dann wieder in die Rezeptor, das heißt die Empfängersprache. Wenn man Dokumente übersetzt, und das zeigt uns das wissenschaftliche Vorgehen auch noch heute, wo in wissenschaftlichen Kreisen alte Texte von den Griechen oder Römern wiedergegeben werden, da können sie sich sehr holprig lesen, aber das ist Wissenschaft. Es geht nicht darum, wie sagt man das heute. Es geht nicht darum, was hätte er heute gesagt, sondern es geht darum, das wiederzugeben, was dort geschrieben steht, damit man das einmal mitkriegt. Da das Wort Gottes für jeden von uns ist, natürlich versuchen wir es so wiederzugeben, dass es einigermaßen leserlich ist. Und das geht auch in den meisten Fällen. Man muss keine holprige, hölzerne Sprache führen. Aber es gibt viele Texte, die müssen wir etwas kompliziert wiedergeben, um Gottes Wort treu zu sein. Sonst haben wir nicht mehr den Text. Und das ist mein Plädoyer, dass wir Gottes Wort vor uns haben, wenn wir studieren. Und das geht. Wir müssen nur etwas schwerer arbeiten, aber das tut uns gut. Ja. Also, wie jemand schon sagte auf dem Herweg, gestern oder heute, wir wollen wieder arbeiten. Also gehen wir an die Arbeit. Übrigens, es sind noch einige Exemplare, glaube ich, auf dem Tisch, Büchertisch meiner Frau, falls sich jemand dafür interessiert. Ansonsten, beim Verlag ist es ausverkauft, aber es werden einige hundert Exemplare noch gedruckt. Wir sind dabei, dies zu revidieren, sowohl als die geschichtlichen Bücher des Neuen Testamentes herauszubringen. Ab und zu habe ich auch einen alttestamentlichen Text überarbeitet, aber die Texte habe ich nicht mit mir. Gehen wir also zu unserem Thema: Wie kann ein Christ zum Segen sein in seiner gemeindlichen oder christlichen Umgebung? Und wir hatten uns mit 5 Möglichkeiten befasst oder mit 5 Punkten, die uns zeigen, warum es möglich ist, für Christen einander zu helfen. Es fällt mir gerade ein, auf dem Büchertisch liegt noch ein Buch von einem Freund von uns, Karl Zimmermann, der gerade zu diesem Thema geschrieben hat. Er hatte Psychologie studiert, aber er merkte, dass das nicht der Weg sei, Menschen zu helfen. Er schrieb also ein Buch aus der persönlichen Erfahrung, persönlichen Seelsorge, zum Thema, wie können Christen einander helfen? Und er hat es so übertitelt: Wem Gott hilft, dem ist geholfen. Aber jeder von uns kann dazu beitragen, dass Gott einem anderen hilft. Wir können nicht helfen, aber wir können auf Jesus hinweisen. Jetzt eine 6. Möglichkeit, zum anderen zum Segen zu sein in der Gemeinde Jesu. Der Christ ist einer, der in Gemeindeangelegenheiten angesprochen ist. Hierzu will ich einiges erwähnen. Zuerst, es ist Jesus Christus selbst, der alle seine Kinder, alle seine Nachfolger in dieser Hinsicht anspricht. Zuerst die bekannte Stelle aus Matthäus 28. Die letzten 2 Verse des Evangeliums. Darum geht hin und lehrt alle Völker oder alle in den Völkern. Das griechische Wort ethne in der Mehrzahl wird fälschlicherweise mit Nationen übersetzt. Das ist nicht, was es bedeutet. Es kann Völker bedeuten. Ethnos kann ein Volk sein. Oder im Alten Testament Goi oder die Goyim, Mehrzahl. Das können die Völker sein. Aber die Schrift und Gott im Besonderen hat die Gewohnheit, die Mehrzahl und die Einzahl auszuwechseln an gewissen Stellen. Ganz bewusst, aber das geschieht. Gott kann sein Volk mit Du ansprechen und dann spricht er es als Goy an. Übrigens, nicht nur außerisraelitische Völker werden Goyim genannt oder Ethne. Auch Israel gehört zu den Völkern. Es wird den anderen gegenübergestellt, das stimmt. Und dann heißt Israel das Volk und die anderen Völker heißen die Völker. Aber manchmal wird Israel eingeschlossen unter in dieser Bezeichnung. Besonders auch im Neuen Testament. Man sollte etwas vorsichtig sein, nicht zu schnell Ethne mit außerisraelitischen Völkern oder Menschen zu übersetzen. Aber sehr, sehr oft bedeutet Ethne nicht Völker oder Ethnos nicht Volk, sondern ein Individuum aus den Völkern, sodass die Übersetzung Völker oder Nationen überhaupt nicht hinpasst, sondern es geht um Einzelpersonen in den verschiedenen Völkern. Dass ihre Umwelt genannt wird, auf diese Weise bezeichnet wird, ist auch nicht von ungefähr, und das ist ein Thema für sich. Ich möchte jetzt hinweisen auf die Genauigkeit dieser Ausdrücke. Jesus spricht seine Jünger an, seine Apostel, seine Sendboten. Und diese sollen hinausgehen. Und was sollen sie machen? Natürlich sollen sie Völker lehren, aber das tun sie dadurch, dass sie Personen in den Völkern lehren. Es wäre wohl hier besser zu übersetzen, darum geht hin und lehrt alle in den Völkern oder alle, die zu den Völkern gehören, alle im Raum der Völker und tauft sie für den, der großes Gewicht legen möchte auf die Partizipien hier, taufen und so weiter, sei gesagt, dass Luther hier nicht verkehrt übersetzt hat, wenn er und hineingeschoben hat. Denn das ist in der Tat auch eine Form, diese Partizipien zu übersetzen. Auch in der berühmten Stelle, Epheser 5, Vers 18 und 19, speziell 19, wo von der Füllung des Geistes die Rede ist. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten oder zu halten, alles, das ich euch befohlen habe. Dieser Befehl, wie gesagt, wird den Jüngern Jesu, den Aposteln Jesu gegeben. Waren diese 11, 12 Männer, Matthias ist offenbar auch schon dabei, der später anstelle von Judas eingesetzt wird, nicht zu Unrecht, vollkommen zu Recht, das will offenbar Lukas uns deutlich machen, durch den Heiligen Geist in der Apostelgeschichte 1. Paulus erfüllt nicht die Voraussetzungen, die dort genannt sind, um Judas ersetzen zu können. Er kommt hinzu als ein Apostel anderer Kategorie, anderer Aufgabe. Die 12 Apostel bleiben also die 12, wobei Matthias Judas ersetzt. Diese Apostel werden hier in Galiläa wohl alle dabei gewesen sein, als Jesus diesen Befehl gibt. War er auf sie beschränkt? Möglicherweise, um eine erste Antwort zu geben, haben wir hier nicht einen Kreis von nur 12 Männern. Sehr wahrscheinlich haben wir hier die Szene, die Paulus erwähnt in 1. Korinther 15, wenn er sagt, dass Jesus einmal den Seinigen an der Zahl von etwa 500 begegnet. Dies wäre wohl die einzige Möglichkeit aus der Zahl, die uns berichtet wird, wo wir das erkennen könnten. Das heißt, auch wenn Jesus die 12 angesprochen hat, haben die anderen das mitbekommen, genauso wie in der Bergpredigt. Es heißt dort, die Menschen, die Masse hat sich gesammelt. Jesus geht auf den Berg mit seinen Jüngern. Er setzte sich und sprach zu ihnen. Ihnen ist ein Pronomen. Um es zu verstehen, zu identifizieren, brauchen wir das entsprechende Bezugswort in Form eines Nomens oder eines Hauptwortes. Ihnen kann sich auf irgendetwas beziehen, wenn wir nicht das spezielle Bezugswort haben. Und das nächste vorausliegende Bezugswort in Form eines Hauptwortes ist die Jünger Jesu. Aber was Jesus in der Bergrede sagt, betrifft nicht nur seine Jünger. Andere hören es und Jesus hat gleichsam zwei Audienzen, zwei Hörerschaften vor sich. Die ganze Masse im Allgemeinen, aber seine Jünger im Besonderen. Einiges von dem, das er sagt, werden nur die Jünger wirklich oder etwas besser verstanden haben. Vieles werden die anderen nicht verstanden haben. Es war aber alles für beide, aber für den Jüngerkreis noch im Besonderen. Wir haben dort ein Beispiel, wie Jesus vorgeht in seiner Verkündigung. Auch Paulus sagt einmal später zu Timotheus, was du in Gegenwart von vielen Zeugen hörtest. Die Bibelschule des Timotheus, sie war keine, aber wenn wir dieses Bild gebrauchen wollen, die Weiterbildung von Timotheus, die Anleitung geschah nicht nur in systematischer Form in einem besonderen geschlossenen Kreis, sondern in Gegenwart der Verkündigung von Paulus in Synagogen oder sonst wo. Wenn Timotheus dabei ist, hört er zu. Und Paulus dürfte manch einen Brocken fallen lassen in dieser Verkündigung, der speziell für Timotheus gedacht war und nicht in erster Linie für die Menge, die aber dachte, dass sie ihn angesprochen hatte. Und das hat er auch. Aber er bringt einiges hinein, das eher für seinen künftigen Nachfolger ist. Die Schrift hat diese Art vorzugehen, Jesus im Besonderen. Wir gehen zurück im Matthäus-Evangelium zu Kapitel 16, um ein anderes Beispiel anzuführen. Matthäus 16, dort ist es zunächst Vers 19. Jesus spricht zu Petrus: Ich werde dir die Schlüssel des Königreiches der Himmel geben. Alles, das du auf der Erde binden wirst, nicht alle, wenn der Jude so spricht, der Rabbiner im Besonderen, denkt er nicht an Personen, sondern an Worten, an Sachen, Wortsachen. Alles, das du binden wirst, das heißt, dass du bindend machst als Apostel Jesu Christi. Alles, das du auf der Erde verpflichtend machst, binden wirst, bindend machen wirst, soll auch im Himmel Gebundenes sein oder Verpflichtetes sein, weil es vom Himmel kommt. Und alles, das du auf der Erde lösen wirst, das Gegenteil, in diesem Fall gehen Binden und Lösen zusammen. Man darf nicht den Text heranziehen, um diesen verstehen zu können, der von dem Lösen des starken Mannes spricht, oder ja, wo der man bindet den starken Mann und so weiter, ja. Sondern hier sind Binden und Lösen zwei Ausdrücke, die im jüdischen Raum bekannt waren, als Ausdrücke, die gebraucht wurden im Umgang mit Schrifttum, mit dem Wort Gottes oder mit zusätzlichen Vorschriften, die aufgrund des Wortes Gottes gemacht wurden. Und Jesus setzt nun Petrus ein als künftigen Rabbiner in seiner Gemeinde, als Lehrer. Alles, das du auf der Erde lösen wirst, oder wo jemand, wo etwas nicht mehr bindend wäre, er ist nicht mehr verpflichtet, die Verpflichtung ist aufgelöst, soll auch im Himmel Gelöstes sein, weil es von dort her kommt. Gott bestimmt, was für Menschen bindend ist, was er für sie bindet und was er für sie löst, beziehungsweise worin sie freigestellt sind. Das bestimmt Gott, und das tut er über Jesus, und Jesus tut es über Petrus. Aber die Sache setzt sich fort. Und das ist jetzt unser Thema, diese Fortsetzung in diesen Aufgaben. Kapitel 18. Um den Zusammenhang mitzubekommen, lese ich ab Vers 15. Sündigt dein Bruder an dir, und zwar in einer Form, die sehr schwerwiegend ist und ihn einem Heiden gleich macht. Das ist der Zusammenhang. Um es nebenbei zu sagen, wir haben hier nicht ein Beispiel für jede Art von Gemeindezucht, was übrigens für die Schrift ein Fremdwort ist. Sündigt dein Bruder an dir, so gehe hin und strafe ihn oder rüge ihn zwischen dir und ihm allein. Hört er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Warum lese ich diesen Text? Weil wir uns daran gewöhnt haben, und nicht zu Unrecht, ihn für unsere Situation anzuwenden. Wir denken gar nicht daran, dass Jesus dieses auf die Apostel beschränkt hätte. Und zu Recht. Hört er dich nicht, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit alle Sache bestehe auf zweier oder dreier Zeugen Mund. Hört er die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er die Gemeinde nicht, so halte ihn wie einen Heiden und Zöllner. Das heißt, er wird jetzt einem Nichtchristen gleichgestellt, weshalb wir schlussfolgern müssen, dass die Sünde eine solche war, die nicht typisch war von einem Christen. Es gibt Sünden, die können Christen tun, ohne dass sie aufhören, Christen zu sein. Römer 14. Hier haben wir den extremen Fall. Jetzt kommt Vers 18. Vers 18 schließt sich an die Verse 15 bis 17 an. Und sie sind gleichsam der Höhepunkt und werden mit wahrlich eingeführt. Wenn Jesus auf diese Weise so spricht im griechischen Text, Amen, was nicht griechisch ist, sondern aramäisch, das heißt wahrlich oder so sei es, so ist es, das spricht von einer Fortsetzung und doch von einer neuen Betonung. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf der Erde binden werdet. Hier wird die Aufgabe, die in Kapitel 16 gesondert Petrus gegeben wurde, in selbstverständlichster Weise allen Jüngern gegeben. Alle seine Apostel werden daran teilhaben, der Gemeinde zu sagen, was verpflichtend ist und was nicht verpflichtend ist. Das heißt, sie werden Wort Gottes, solches, das im Himmel gebunden ist und freigestellt ist, das werden sie vom Himmel aus der Gemeinde sagen. Sie sind also im wahrsten Sinne, das heißt immer noch im Übertragenen, Sprachrohre, was keiner von uns ist. Das heißt, sie geben Wort Gottes weiter. Jesus erwählt sie hiermit, setzt sie dazu ein. Als solche, die jetzt Gottes Wort für die Gemeinde bindend machen. Was ihr auf der Erde lösen werdet, wird auch im Himmel gelöstes sein. Weiter sage ich, er setzt fort. Das gehört auch noch dazu. Wo zwei unter euch eins werden auf der Erde, warum es ist, dass sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Ist dieses auf die 12 beschränkt? Normalerweise haben wir nicht daran gedacht, dass das der Fall sein könnte. Wir nehmen das in selbstverständlichster Weise auf uns, beziehen es auf uns, auf die ganze Gemeinde. Wir denken, Jesus hätte uns damit gemeint. Und ich denke, wir haben recht. Was bringt das aber mit sich an Bedeutung? Denn einiges von diesem, das gesagt wird in diesen Texten, Kapitel 16 und 18, ist nur für die 12. Wo hört also Auftrag an die 12 auf, beziehungsweise wo setzt sich Auftrag der 12 fort im weiteren Kreis? Das ist nicht eine einfache Frage. Wir können das lösen, diese Frage lösen, mit Epheser 2 und 3, aber ich will jetzt nicht mich verlieren in diesem Strom des Textes, sondern ich möchte bleiben bei dem einen Gedanken, dass was Jesus seinen Aposteln anvertraut hat an Aufgabe, ist in starkem Maße, im größten Maße weitergegeben worden an die Gemeinde. Das heißt, wenn Jesus seine Apostel anspricht und ihnen sie beauftragt, dann ist dieses Gebot nicht mit diesen ersten Angesprochenen auf diese ersten Angesprochenen beschränkt. Das will ich jetzt weiter ausführen. Wenn Jesus also die 12 anspricht, hat er nicht nur immer diese 12 angesprochen, zum Teil ja, dort wo es um Binden und Lösen geht. Das war auch in diesem Fall auf die 12 beschränkt. Allerdings, die Gemeinde, die jetzt dieses bindende Wort, sprich Heilige Schrift, hat, gebraucht dieses Wort der Apostel, um sich gegenseitig anzuzeigen, was bindend ist und was nicht bindend ist. Wie sieht der Weg aus? Wo sind die Wegbegrenzungen? Das tun wir jetzt mit dem Wort Gottes. Und so binden wir einander. Du, Bruder, hier steht so geschrieben. Neues bringen wir nicht hinzu. Das aber haben die Apostel getan. Die Heilige Schrift war noch nicht vollständig, bis auf die 66 Bücher. Und Jesus beruft seine Apostel, beizutragen, Gottes Wort an die Menschen zu geben, besonders an die Gemeinde. Aber das ist inzwischen vollständig. Wir haben es. Und wenn wir jetzt in einem relativen Sinne die Aufgabe, die den Aposteln gegeben wurde, zu binden und zu lösen, wenn wir diese Aufgabe wahrnehmen, dann tun wir es mit dem Wort Gottes. Wir weisen darauf hin, wie steht es geschrieben, was haben wir zu tun, was haben wir zu lassen, wo sind die Schranken unserer Bewegungsfreiheit. Wir gehen zu einem weiteren Text in Johannes 16. Johannes, Kapitel 16. Dort die Verse 13 bis 15, sehr bekannte. In ihnen haben wir eine Wahrheit, die uns jetzt im Moment besonders wichtig ist. Wenn aber jener, ein starkes, hinweisendes Pronomen, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst ausreden. Jesus sagt nicht, dass er nie über sich selbst sprechen werde. Das tut er, gerade an dieser Stelle, wenn Johannes in der Kraft des Geistes die Feder greift. Aber er wird nicht von sich selbst aussprechen. Das ist für uns sehr bezeichnend oder interessant. Es ist typisch, selbst innerhalb der Gottheit, dass weitergereicht wird. Einer zum anderen. Der Vater gibt etwas dem Sohn, der Sohn dem Heiligen Geist. Und in diesen Versen lernen wir, dass es dann an der Stelle wieder weitergereicht wird an Menschen. Die reichen es wieder weiter, die reichen es wieder weiter. Es lohnt sich einmal, dieses als Bibelstudium zu machen, persönlich oder in einem Kreis. Alle Texte zusammen, die davon sprechen, dass es in Gottes Wort, in der Bibel, als eine Selbstverständlichkeit betrachtet wird, gehört es weiterzugeben, weiterzugeben. Er wird nicht von sich selbst aussprechen, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was Zukünftiges ist, wird er euch verkünden. Derselbe wird mich verklären. Wie? Denn er wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Was ist das Meine? Das ist Verkündigung, Worte, nicht irgendetwas an Schätzen, in diesem Fall speziell Wörter, Worte, Gedanken, zu Sprechendes, zu Lehrendes, zu Verkündigendes. Derselbe wird mich verklären mit Worten, denn von dem Meinen, von meinen Worten wird er nehmen und euch verkünden. Alles, das der Vater hat, das ist mein. Alles von was? Natürlich alles, was der Vater hat, überhaupt, aber in diesem Fall alle Worte, die der Vater zu sagen hat, sind meine Worte. Der Vater gibt sie dem Sohn. Alles, das der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird von dem Meinen nehmen, von meinen Worten nehmen und euch verkünden. Hier werden Worte weitergereicht vom Vater zum Sohn, vom Sohn zum Heiligen Geist, vom Heiligen Geist zu den Jüngern, und diese haben es wieder weitergereicht, Johannes in diesem Buch, das nun die Gemeinde liest. Eine weitere Stelle, Römer Kapitel 1. Römer 1, Vers 1. Paulus, leibeigener Knecht Jesu Christi, gerufener Apostel, abgesondert für die gute Botschaft Gottes. Apostel. Apostel für die gute Botschaft Gottes. Nur er? Ist nur er Apostel? Ist nur er Missionar? Apostel ist griechisch, Missionar lateinisch. Beide Wörter haben wir verdeutscht. Sie bedeuten im Grunde dasselbe. Gesandte. Vers 5. Durch den wir, wer sind die wir? Ein Pronomen. Wo ist das Bezugswort? In Vers 1 und in Vers 7. In Vers 1 ist es Paulus, denn es ist erste Person. Die Mehrzahl schließt die erste Person ein. Wir empfingen, Vers 7 oder Vers 6, unter welchen auch ihr seid,
allen Geliebten Gottes, die in Rom sind. Paulus und die Angeschriebenen zusammen sind die Wir von Vers 5. Durch den Wir, nicht nur ich, Gnade und Apostelschaft, Missionarschaft, Missionsauftrag empfingen, wozu? Zwecks Gehorsams des Glaubens, zugunsten seines Namens oder für seinen Namen, unter allen, die von den Völkern sind. Sollte die Botschaft oder dieser Auftrag besser bei denen stehen bleiben, die gerade zu dieser Zeit des Schreibens in Rom lebten als Christen? Wozu hat der Heilige Geist diesen Brief aufheben lassen bis auf uns heute? Weil dieser Auftrag weitergeht von Generation zu Generation. Paulus ist Apostel Jesu Christi. Jesus Christus hat seine Botschaft ihm anvertraut. Er vertraut sie den römischen Christen an. Aber sie sind ebenfalls beauftragt, es weiterzusagen. Zwecks Glaubensgehorsam, das heißt, im Glauben gehorsam zu sein. Kapitel 16, derselbe Gedanke. Die Verse 25 und 26. Übrigens, hier haben wir noch ein Beispiel, wo Genauigkeit in der Übersetzung gefragt ist. Immer wieder stößt man auf solche Texte, die besser hätten übersetzt werden können. Ein Ausleger macht darauf aufmerksam, ich denke, es ist lange, im Römerbrief, dass der ganze Satz bis kurz vor dem letzten Wort ein unabhängiger Satz bleibt. Der Übersetzer geht über die Grenzen seiner Aufgabe hinaus und tendiert immer wieder dazu, den Satz zu vervollständigen. Das darf er nicht. Lassen Sie mich einmal den ganzen Satz bis auf das letzte Wort, ohne das letzte Wort lesen. Und Sie werden merken, dass wir einen unvollständigen Satz haben. Dem, der euch festmachen kann, gemäß meiner guten Botschaft und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Enthüllung des Geheimnisses, das lange Zeiten hindurch verschwiegen geblieben war, nun aber geoffenbart worden ist, auch durch prophetische Schriften, gemäß ausdrücklichem Befehl des ewigen Gottes und allen, die von den Völkern sind, zum Gehorsam des Glaubens zur Kenntnis gegeben ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit in alle Ewigkeit gebührt. Und? Wo ist der Satz? Ja? So liest sich der Satz im Griechischen. Und das letzte Wort ist der Satz. Amen. Und da bekommen wir etwas mit von der Bedeutung dieses Wortes. Dieses Wort hat eine besondere Bedeutung in der ganzen Heiligen Schrift. Es kommt immer wieder vor. Es hat Gewicht. So sei es, wie ich im ganzen Römerbrief geschrieben habe. Dies ist Gottes Wort. Amen. So ist es indikativ. So sei es imperativ. Aber das war Exkurs. Jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Vers 26. Nun aber geoffenbart worden ist, auch durch prophetische Schriften, gemäß ausdrücklichem Befehl des ewigen Gottes, an wen? Nun einmal an Paulus, aber nicht nur an ihn. Vers 25. Dem, der euch festmachen kann, gemäß meiner guten Botschaft, da haben wir die Apostolizität des Paulus. Aber jetzt kommt ein und zwar ein additives, das heißt ein hinzufügendes. Und der Verkündigung von Jesus Christus. Durch wen? Durch wen immer? Wer immer die Botschaft Jesu Christi in den Mund nehmen will, darf es tun. Gemäß Kapitel 1, Vers 1 und 5. Das ist hier vorausgesetzt. Durch meine Botschaft, ich habe einen Auftrag bekommen, aber wer immer das Evangelium sagen will, der darf es sagen. Wozu? Vers 26. und allen, die von den Völkern sind, zum Gehorsam des Glaubens zur Kenntnis gegeben ist. Jeder darf es weitersagen, damit Menschen zum Glauben kommen, im Glauben Gott Gehorsam leisten. Das ist die Art Gottes. Gott beauftragt den Sohn, der Sohn beauftragt den Geist, der Geist beauftragt die Apostel beauftragen die Leitenden in den Gemeinden, die Leitenden in den Gemeinden beauftragen die Gemeinde. Diese sagt es weiter, die nächste Generation sagt es weiter. Wie lange? Seid an der Arbeit, handelt, bis ich komme. Jetzt legen wir eine Pause ein.